Folge 4. Wer sitzt mit am Tisch? Warum politische Teilhabe nicht bei der Stimmabgabe endet.
Hallo und herzlich willkommen beim Europa-Podcast. Nächster Halt, Berlins 13. Bezirk.
In der letzten Folge haben wir gefragt, warum Unionsbürgerinnen und Unionsbürger politisch so selten direkt angesprochen werden. Heute gehen wir einen Schritt weiter, denn Ansprache ist wichtig, aber sie ist nur der Anfang.
Genau, Christoph. Eine Partei kann Menschen informieren. Wahlämter können Benachrichtigungen verschicken, die Vereine können erklären, wer wählen darf. Aber danach stellt sich die nächste demokratische Frage. Kommen diese Menschen auch selbst in der Politik vor?
Also nicht nur als Wählerinnen und Wähler, nicht nur als Zielgruppe einer Kampagne, sondern als Personen auf Listen, als Kandidatinnen und Kandidaten, als Stimmen in Ausschüssen, als Menschen, die in einer BVV sitzen und sagen, diese Erfahrung kenne ich, dieses Problem sehe ich, diese Perspektive fehlt hier.
Das ist der Unterschied zwischen Wahlrecht und Repräsentation. Wahlrecht heißt, ich darf mitentscheiden. Repräsentation heißt, meine Lebensrealität kann auch in politische Entscheidungen übersetzt werden.
Und genau deshalb ist diese vierte Folge so wichtig. Denn wenn wir vom 13. Bezirk sprechen, sprechen wir nicht nur über eine große Zahl von Menschen. Wir sprechen über Menschen, die in Berlin täglich gestalten.
Und dann reicht es auch nicht zu sagen, ihr dürft wählen. Die eigentliche spannende Frage lautet, wer sitzt mit am Tisch, wenn über diese Stadt entschieden wird?
Formal, das haben wir ja schon in den letzten Folgen gemerkt, ist die Sache klar. Am 20. September 2026 werden in Berlin nicht nur das Berliner Abgeordnetenhaus, sondern auch die Berliner Bezirksverordnetenversammlung gewählt. Unionsbürgerinnen und Unionsbürger dürfen bei der BVV mitentscheiden. Sie dürfen, wenn sie volljährig sind und die weiteren Voraussetzungen erfüllen, ja auch kandidieren.
Aber zwischen einem Recht und politischer Sichtbarkeit liegt mitunter ein weiter Weg. Man muss wissen, dass es dieses Recht gibt. Man muss auch verstehen, wie eine Kandidatur funktioniert. Und man braucht Parteien, Listen oder Wählergemeinschaften, die solche Kandidaturen ermöglichen.
Sophie Lenoir beschreibt diese Lücke nicht als Gleichgültigkeit, sondern als politische Kulturfrage.
Ja, also ich glaube, die größte Barriere ist eigentlich nicht Gleichglücklichkeit oder so. Ich glaube, es ist eine rationale Schätzung. Weil man darf bei der BVV wählen, aber man darf nicht für den Bundestag wählen, nicht für das Abgeordnetenhaus. Und es ist so ein Signal, dass das System sendet, ist, ja, du darfst mitmachen, aber nur auf der untersten Ebene. Mhm. Und auch da erwartet eigentlich niemand, dass du auftauchst. Also das ist nicht gerade ein so Mobilisierungsaufruf, sagen wir mal. Und ich glaube, es fehlt auch eher konkrete Ansprache in der Sprache, in der die Leute tatsächlich sprechen, auch sichtbare Kandidatinnen auf der Parteienliste, damit die Leute sich auch wieder erkennen. Aber auch ja, einfach eine politische Kultur, die so mobile EU-Bürgerinnen als Wählerschaft behandelt, was ist im Moment gar nicht der Fall.
Sophie beschreibt hier eine sehr feine, aber wichtige Grenze. Man darf mitmachen, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Man darf bei der BVV wählen, aber nicht beim Abgeordnetenhaus oder bei Volksentscheiden mitstimmen. Man ist Teil der Stadt, aber nicht vollständig Teil der politischen Entscheidungskette.
Und genau dieses Signal wirkt. Es sagt nicht ausdrücklich, du bist weniger wichtig, aber es kann sich genau so anfühlen. Und vor allem dann, wenn jemand aktiv erklärt, warum diese BVV trotzdem relevant ist, warum die Stimme zählt und warum es sich lohnt, sich dort einzubringen.
Deshalb ist Sichtbarkeit so entscheidend. Wenn Unionsbürgerinnen und Unionsbürger auf Listen stehen, wenn sie kandidieren, wenn sie in Parteien und Wählergemeinschaften auftauchen, dann verändert sich etwas. Dann wird aus einem abstrakten Recht eine konkrete Möglichkeit.
Eine Person, bei der das besonders greifbar wird, ist Cécile Richard. Sie ist Französin, lebt seit vielen Jahren in Berlin und kandidiert in Pankow für die Bezirksverordnetenversammlung. Für sie als Kandidatin der Partei Volt Berlin ist Berlin ein Ort, an dem man europäische Demokratie lokal ausprobieren kann. Ihr Engagement steht beispielhaft für politische Mitwirkungsmöglichkeiten anderer UnionsbürgerInnen in Parteien und Wählervereinigungen in Berlin.
Also Berlin, das ist schon für mich so wie, ich weiß nicht, ein Lab. Also das ist echt ein Ort, wo wir viel probieren können, auch was mit Europa passiert. Wir haben so viele europäische Bürger und Bürgerinnen, die in Berlin leben. da können wir unbedingt was machen. Also daher, ich fühle mich ganz legitim hier, politisch auch zu sein. Und insbesondere für Volt, wie gesagt, Volt ist paneuropäisch, also eine Französin, die kandidiere für eine deutsche Wahl. Natürlich bin ich da voll legitim. Insbesondere, weil auch in Pankow, wo ich kandidiere, es gibt echt viele Europäer und Europäerinnen, die dort leben. Und das ist wichtig, dass sie auch einfach auf die lokale Ebene eine ganz besondere Vertretung haben, dass sie jemanden haben, die verstehen, was sind trotzdem die Schwierigkeiten, die Hürde, die wir im Alltag haben.
Ich finde diesen Gedanken stark. Berlin als Labor. Nicht im Sinne eines Experiments an Menschen, sondern als Ort, an dem sichtbar wird, was europäische Freizügigkeit politisch bedeuten kann.
Europa ist hier nicht nur Reisen, Arbeiten, Studieren oder Wohnen in einem anderen Land. Europa heißt hier, ich lebe dauerhaft in einer Stadt, ich bin Teil ihres Alltags und ich will Verantwortung übernehmen.
Und Cécile sagt damit auch, meine Kandidatur ist nicht exotisch, sie ist folgerichtig. Wenn so viele Europäerinnen in Berlin leben, dann ist es demokratisch normal, dass sie auch auf lokaler Ebene vertreten sein wollen.
Und jetzt, Manuel, wird es mal etwas statistisch. Am 30. Juni 2025, also gut ein Jahr, lebten laut Einwohnermelderegister mehr als 272.000 Ausländerinnen und Ausländer mit EU-Staatsbürgerschaft in Berlin. Die größten Gruppen kamen unter anderem aus Polen, Italien, Bulgarien, Rumänien und Frankreich. Das ist kein kleiner Teil unseres Stadtbildes, das ist ein relevanter Teil dieser Stadtgesellschaft.
Und genau deshalb ist die Frage nach Repräsentation keine symbolische Nebensache. Es geht darum, ob diese europäische Realität in den politischen Gremien der Stadt vorkommt.
Aber dieser Schritt ist nicht automatisch einfach. Selbst wenn das Recht existiert, muss man den Weg kennen. Und dieser Weg führt ziemlich schnell in eine Welt aus Formularen, Fristen und Begriffen, die nicht gerade danach klingen, als würden sie Menschen zur Kandidatur wirklich einladen.
Also ich bin in Berlin angemeldet und ich wohne nur in Berlin. Aber ich denke, das ist nur, muss man einfach...
Also der Hauptwohnsitz, ne?
Genau, Hauptwohnsitz ist in Berlin. Und dann muss man einfach EU-Bürger und Bürgerinnen sein. Und einfach verwaltungsmäßig ein besonderes Formular ausfüllen. Wir haben bei Anmeldungen, also es gibt ein Formular für die Deutschen, die kandidieren wollen. Und wir wussten das nicht.
Es gibt Unterschiede.
Aber es gibt ein unterschiedliches Formular für die Leute aus der EU. Das ist was anderes.
Wenn du das noch hast, können wir das in den Shownotes verlinken.
Ja,
dass mal jeder drauf gucken kann, der sich für so ein Formular interessiert, wie das, aussieht.
Das ist lustig, genau. Aber das ist etwas, wir denken nicht dran. Also wie gesagt, also wenn wollt, wir nehmen die ganze Liste in diese Bezirke, haben sehr gerne. Okay, dann wir müssen uns, lange Wort auf Deutsch, ich muss ein bisschen durchschatten, wir müssen Weltballkart-Genehmigung machen für die Leute aus der EU, das ist was anderes als ich denke.
Das klingt fast bürokratisch beiläufig, ist aber ein wichtiger Punkt. Es gibt ein Recht, aber dieses Recht muss praktisch zugänglich sein.
Genau, Christoph. Demokratie scheitert selten daran, dass irgendwo steht, du darfst nicht. Sie scheitert viel häufiger an den kleinen Hürden, an Formularen, die man nicht kennt, an Begriffen, die nicht verständlich sind, an Verfahren, bei denen man sich nicht sicher ist, ob man überhaupt gemeint ist.
Und das betrifft nicht nur Menschen mit EU-Pass, aber bei ihnen sehen wir besonders deutlich, wie viel zwischen formaler Gleichstellung und tatsächlicher Teilhabe liegen kann.
Wenn Rechte nur für diejenigen gut nutzbar sind, die das System bereits kennen, bleibt Teilhabe sozial selektiv. Dann entscheidet nicht nur Motivation, sondern auch Verwaltungskompetenz, Sprache, Zeit und Zugang zu Netzwerken.
Wenn beispielsweise Cécile kandidiert, wird sie sichtbar. Aber Sichtbarkeit hat zwei Seiten. Sie kann anderen Mut machen. Sie kann zeigen, eine Französin kann in Pankow Politik machen.
Gleichzeitig kann sie aber auch dazu führen, dass jemand sofort in eine bestimmte Rolle geschoben wird. Dann ist man nicht einfach Kandidatin für Bezirkspolitik, sondern plötzlich die Französin, die EU-Bürgerin oder die für Internationales.
Wenn du als Französin oder so aktiv bist in Berlin für eine politische Partei und alles, natürlich bist du sofort die Vertreterin von die Ausländer. Also du machst nicht unbedingt, was deutsch ist, aber ein bisschen was, was die, ich denke, EU-Bürger betreffen. Also du bist die für die international oder mehr für die Europäische Union zuständig ist. Und das wäre vielleicht mein persönliches Ziel, dass ich kann auch in ein paar Jahren deutsche Politik mit echt deutschen Themen. Und ich denke, das ist trotzdem sehr interessant, erstmal anzusteigen, zu sagen, ich bin Französin, ich will auch, wichtig für mich die Kampagne, dass ich will, dass diese Kampagne benutzen, sodass die Leute, die aus EU-Ebene kommen, die EU-Bürger und Bürgerinnen, die da sind, sie verstehen, sie dürfen wählen. Das ist mein wichtigste Botschaft für diese Kampagne. Und ich hoffe, ich kann in Pankow gewählt sein, zu sagen, hey, eine EU-Bürgerin, die nicht deutsch ist, sie darf auch trotzdem, sie kann viel bewegen.
Das ist die klassische Spannung von Repräsentation. Einerseits ist es wichtig, dass jemand europäische Erfahrungen einbringt. Andererseits darf diese Person nicht nur auf diese Erfahrung reduziert werden. Aber sie sieht manche Fragen vielleicht anders, weil sie eine andere Erfahrung mitbringt. Und genau das ist der Mehrwert. Nicht Identität statt Inhalte, sondern Erfahrung als Teil politischer Urteilskraft.
Gute Repräsentation bedeutet also nicht, dass eine Person nur für eine Gruppe spricht. Sie bedeutet, dass politische Räume vielfältiger werden und dass Erfahrungen eingebracht werden, die sonst vielleicht fehlen würden.
Damit kommen wir zu den Parteien, lieber Manuel. Denn wer später in der BVV sitzt, entscheidet sich nicht erst am Wahltag.
Es entscheidet sich viel früher. Bei den Mitgliedschaften, bei Gesprächen über mögliche Kandidaturen, bei der Listenaufstellung, bei Netzwerken und den Parteitagen. Ja, und manchmal auch bei der Frage, wer überhaupt gefragt wird.
Wenn Unionsbürgerinnen und Unionsbürger kaum Parteimitglieder sind, wenn Parteien sie nicht gezielt ansprechen, wenn Listen vor allem aus bekannten Milieus entstehen, dann bleibt Repräsentation quasi zufällig.
Camilla Schöll-Mazurek und Franek Machowski kritisieren genau diese Strukturen.
Das heißt, diese entscheidende Hürde liegt demnach in der geringen Berücksichtigung migrantischer Personen bei der Listenaufstellung durch Parteien sowie in ihren insgesamt geringeren Parteienmitgliedschaft. Diese strukturellen Barrieren innerhalb der Parteien tragen maßgeblich zur politischen Exklusion bei.
Das ist eine harte Kritik, aber sie trifft einen wunden Punkt. Parteien können nicht nur sagen, unsere Türen stehen offen. Sie müssen sich fragen, wer diese Türen findet, wer sich dort willkommen fühlt und wer am Ende wirklich einen Platz bekommt.
Und wenn bestimmte Gruppen auf Listen kaum vorkommen, entsteht schnell der Eindruck, diese Politik spricht vielleicht über mich, aber sie spricht nicht mit mir.
Es geht also um mehr als nur um Kommunikation. Es geht um Macht, um Listenplätze, Mandate, innerparteiliche Routinen und die Frage, wer als politisch selbstverständlich gilt.
Wenn Menschen diese Räume nicht finden oder dort nicht vorkommen, entstehen andere Wege. Genau das machen Camilla und Franek mit ihrer Wählergemeinschaft.
Der Name ist bewusst provokant gewählt. Ausländer rein.
Oh lala, dann hören wir doch mal rein, Manuel.
Naja, wir sind schon beide seit vielen Jahren tätig in diversen Initiativen und Vereinen und Vorhaben in Berlin, politisch und außerpolitisch aktivistisch. Camilla hat schon die doppelte Staatsbürgerschaft, glaube ich, ich nicht. Und es stört uns, dass wir uns nicht so viel beteiligen könnten, wie wir möchten. Und bei den BVV-Wahlen haben wir schon die Möglichkeit, dank der EU-Recht, die das ermöglicht. Man darf da, wo man wohnt, auch nicht nur abstimmen, aber auch sich zur Wahl stellen. Und das wollen wir auch machen. Und über die Jahre, die wir in Berlin tätig sind, haben wir auch gute Netzwerke aufgebaut und Leute kennengelernt, die ja in ähnlicher Situation sind wie wir. Mhm. Wir haben uns auch ein bisschen spezialisiert auf die EU-Bürger oder beziehungsweise in diesem Fall müssten wir uns auf die EU-Bürger spezialisieren, weil die auch Zutritt zu dieser Wahl haben, ohne einen deutschen Pass zu besitzen.
Das ist ein demokratisch interessanter Moment. Eine Wählergemeinschaft sagt, wir warten nicht darauf, entdeckt zu werden, wir organisieren uns selbst.
Und sie sagt auch, wir haben Netzwerke, wir kennen die Communities, wir kennen diese Alltagserfahrungen, die in der Bezirkspolitik oft fehlen. Also bringen wir sie selbst auf den Wahlzettel.
Das ist ein anderer Weg als beispielsweise bei Cécile Richard. Cécile kandidiert innerhalb einer bestehenden Partei. Camilla und Franek bauen eine eigene politische Struktur auf.
Und beides sind demokratische Wege. Der eine führt durch bestehende Parteien, der andere sagt, Wenn wir dort noch nicht ausreichend vorkommen, dann organisieren wir uns eben selbst.
Und gerade auf der Bezirksebene ist genau das möglich. Die BVV ist nämlich nicht das Berliner Abgeordnetenhaus. Sie macht keine Landesgesetze, aber sie kontrolliert das Bezirksamt und berät über viele Fragen, die den Alltag im Kiez konkret prägen.
Deshalb ist diese Ebene für politische Teilhabe auch so interessant. Sie ist nah genug am Alltag, um unmittelbar relevant zu sein. Und sie ist offen genug, damit neue Akteurinnen zumindest theoretisch hineinkommen können.
Eine Wählergemeinschaft ist aber kein romantischer Spaziergang durch die Berliner Demokratie.
Ganz und gar nicht. Man braucht auch hier Unterlagen, Unterstützungsunterschriften, man hat Fristen einzuhalten und. Rechtliches Wissen ist also auch Voraussetzung. Ja, und am Ende brauchen Parteien und Wählervereinigungen auch genug Stimmen für den Einzug in die BVV.
Ja, es gilt für uns auch das Parteigesetz. Nicht alles, die Regelungen für eine Wählergemeinschaft sind da entspannter als für organisierte Parteien, aber die Fristen oder die 3%-Hürde, die zählt für uns auch. Man musste sich da schon reinlesen, ginge nicht ohne Deutsch, vielleicht sollte das auch ohne Deutsch möglich sein. Aber wir haben es geschafft und die deutsche Verwaltung war uns auch da sehr hilfreich, also das muss man auch dazu sagen.
Offen, aber nicht niedrigschwellig, das ist vielleicht die präziseste Beschreibung.
Ja, und es zeigt, politische Teilhabe braucht mehr als den Satz, du darfst. Sie braucht Wissen, Sprache, Beteiligung, Zeit und Menschen, die einem erklären, wie das System funktioniert.
Und sie braucht eine Verwaltung, die nicht nur korrekt ist, sondern auch verständlich spricht. Parteien, die nicht nur formal offen sind, sondern aktiv einladen. Und zivilgesellschaftliche Räume, in denen Menschen sich politisch ausprobieren können.
Sonst bleibt Beteiligung denjenigen vorbehalten, die ohnehin schon wissen, wie Politik funktioniert.
Gleichzeitig stellen Camilla und Franek eine noch größere Frage. Wen repräsentiert eine migrantische Wählergemeinschaft eigentlich?
Sind es alle Migrantinnen und Migranten oder sind es nur EU-Bürgerinnen und EU-Bürger? Menschen ohne deutschen Pass oder ein Bezirk, eine Erfahrung, ja gar eine Haltung?
Naja, als EU-Migranten, dadurch, dass wir überhaupt antreten dürfen, sind wir schon privilegiert unter der breiteren migrantischen Gemeinschaft hier in Berlin. Wir sind auch alle, was kann ich schon sagen, weiß. Und also insofern sind wir doppelt privilegiert und es ist uns auch sehr gut bewusst. Was uns aber auch bewusst ist, dass die Probleme, die weißen europäischen Migranten oder Migrierenden in Berlin, in Deutschland haben, sich oft oder vielleicht zu 90-80% mit den Problemen von der migrantischen Allgemeinschaft überschneiden. Und darum wollen wir aus unseren privilegierten Positionen heraus für all die anderen tun und die Situation nicht nur für uns verbessern, sondern für alle, die sich Migranten sehen, auch für die sich als Expert sehen. Also Verwendung von eher Englisch als Deutsch in der Wahlkampagne haben wir schon längst verabschiedet.
Das ist, wie ich finde, ein sehr reflektierter Punkt. Unionsbürgerinnen sind innerhalb der migrantischen Stadtgesellschaft privilegiert, weil sie bei der BVV wählen und eben kandidieren dürfen.
Und trotzdem erleben auch sie politische Exklusion. Sie dürfen nicht über das Landesparlament mitentscheiden, nicht über Volksentscheide, nicht über den Deutschen Bundestag. Sie sind also zugleich privilegiert und begrenzt beteiligt.
Und genau diese Ambivalenz macht diese Folge interessant. Der 13. Bezirk steht nicht für alle Menschen ohne deutschen Pass. Aber er macht sichtbar, wie ungleich politische Rechte in einer Stadt verteilt sind und wahrgenommen werden.
Und vielleicht können gerade Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, weil sie bestimmte Rechte haben, Räume öffnen, in denen auch über diejenigen gesprochen wird, die noch weniger Rechte besitzen als sie selbst.
Am Ende geht es also nicht nur um Namen auf einer Liste. Es geht darum, welche Erfahrungen in Politik übersetzt werden.
Wenn Menschen fehlen, fehlen auch ihre Themen. Dann fehlen Erfahrungen mit Sprache, Anerkennung von Abschlüssen, Verwaltung, Schule, Diskriminierung, Wohnen, Arbeit und Zugehörigkeit.
Sophie Lenoir bringt das nochmal mit einem wichtigen Gedanken zusammen. Man muss nicht perfekt angekommen sein, um sich einzubringen.
Also deshalb glaube ich, dass es hilft, sich aktiv in Strukturen zu begeben, also zum Beispiel in einer Partei oder in einer Organisation, nicht weil man so sofort perfekt sein muss, sondern weil man dann gezwungen ist, mitzudenken, mitzudiskutieren und sich einzubringen, eine Rede auf der zu halten und so weiter.
Mhm.
Und
genau dadurch jetzt heute im Podcast zu sein.
Genau. und genau dadurch kann man dann über diesen Punkt
hinhauen. Mhm. Das ist fast schon ein Gegenmittel gegen die innere Hürde vieler Menschen. Dieses Gefühl, erst muss mein Deutsch perfekt sein, erst muss ich alles verstehen, erst muss ich vollständig dazugehören.
Vielleicht ist es umgekehrt. Vielleicht entsteht Zugehörigkeit auch dadurch, dass man sich einmischt, dass man in eine Partei geht, in einen Verein, in eine Initiative, ja, oder in eine Wählergemeinschaft oder einfach bei einer politischen Diskussion mitwirkt.
Und genau dann wird aus dem 13. Bezirk mehr als eine Zahl. Dann wird er zu einem politischen Raum.
Ein Raum, in dem Menschen nicht nur angesprochen werden, sondern selbst sprechen. Nicht nur wählen, sondern kandidieren. Nicht nur dazugehören wollen, sondern mitentscheiden.
In dieser Folge haben wir gesehen, der 13. Bezirk braucht Repräsentation. Menschen auf Listen, offene Parteien, neue Initiativen und eine politische Kultur, die mobile Europäerinnen und Europäer nicht als Ausnahme behandelt.
Cécile Richard zeigt einen Weg auf, als EU-Bürgerin in einer Partei zu kandidieren und Bezirkspolitik mit europäischer Erfahrung zu verbinden.
Camilla Schöll-Mazurek und Franek Machowski zeigen einen anderen Weg, eine eigene migrantische Wählergemeinschaft gründen und die Frage stellen, warum so viele Berlinerinnen und Berliner politisch nicht vorkommen.
Beide Wege zeigen deutlich auf. Repräsentation ist kein Schmuck am Rande der Demokratie. Sie entscheidet darüber, welche Erfahrungen in Politik übersetzt werden.
In der nächsten Folge fragen wir deshalb, was passiert, wenn dieser 13. Bezirk wirklich wählen ginge.
Was verändert sich, wenn aus stiller Anwesenheit politische Macht wird?
Nächster Halt, Berlins 13. Bezirk.
Ein besonderer Dank gilt der Berliner Landeszentrale für politische Bildung. Sie hat die Produktion dieser Staffel ermöglicht. Die Berliner Landeszentrale für politische Bildung ist eine staatliche, überparteiliche Bildungseinrichtung. Ihre Angebote zur Demokratieförderung, politischer Teilhabe und politischer Bildung richten sich an alle Berlinerinnen. Sie ermuntert dazu, die eigenen Interessen aktiv in demokratische Entscheidungsprozesse einzubringen.